Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Und mit diesem neuen Rihanna-Cover von Starboy. Rihanna singt diesen Überhit Starboy von The Weeknd. Oder auch nicht. Denn es ist eine KI-Version von Rihanna, die diesen Song hier singt. Und es ist natürlich eigentlich auch gar keine Sensation mehr. Aber was gerade wirklich auffällig ist, seit wenigen Wochen ist das Netz randvoll mit solchen KI-Covern. Alle möglichen Stars singen alle möglichen Songs, die werden millionenfach geklickt. Und weder Fans noch Labels kommen da richtig hinterher. Was ist echt, was nicht, was ist legal, was nicht? Und hat irgendjemand eine gute Idee, wie man da konstruktiv mit umgeht? Das wollen wir besprechen in 10 Minuten hier im Kompressor. Und gleich schauen wir uns aber erstmal die Gewinnerin des Goldenen Bloggerpreises an. Der wurde nämlich gestern verliehen. Und wir sprechen jetzt über einen der ältesten Social-Media-Preise, die es in Deutschland gibt, die Goldenen Blogger. Seit 2007 werden die verliehen und gestern gab es die Goldenen Blogger 2023 in Düsseldorf. Die Blogging-Welt sieht mittlerweile natürlich ein bisschen anders aus als 2007. Es gibt für diesen Preis 16 Kategorien mittlerweile, Infoformate, lokale Formate, Foodblogs, aber nicht nur klassische Blogs werden da ausgezeichnet, sondern natürlich auch Instagram-Formate, TikTok-Formate. Und wer da in diesen großen, weiten Blogging-Welten in diesem Jahr gewonnen hat und wie man diese Welten überhaupt sichten und kategorisieren kann, das bespreche ich jetzt mit einer der Organisatorinnen, mit Franziska Blum. Hallo Frau Blum.
Hallo.
Es sind ja so viele Kategorien, wir können nicht über alle Preise sprechen, aber den Hauptpreis, den wollen wir uns mal anschauen. Der ging in diesem Jahr an den Blog Was Tara sagt von Tara Louise Wittwer und die kommentiert da in kurzen Videos Aussagen von Männern, vor allem problematische Aussagen. Wir hören mal rein.
Eine einfache Methode, um eine Frau anzusprechen.
Eine einfache Methode, um eine einstweilige Verfügung zu bekommen.
Du stellst dich ihr in den Weg vor sie hin, schaust ihr in die Augen und sagst, hi, ich habe dich hier gerade gesehen.
Versperre jeglichen Fluchtweg. Diese Tipps sind gesponsert von einem True Crime Podcast.
Mehr brauchst du nicht.
Bitte mach das nicht.
Ein Ausschnitt, hoffentlich ein typischer Ausschnitt. Sie kennen den Blog besser. Was macht diesen Blog so besonders? Was macht Tara zur besten Bloggerin 2023?
Ja, Tara hat immer wieder oder greift immer wieder in ihren kurzen Videos, die sie auf Instagram und auf TikTok hochlädt, greift sie immer wieder, sie sagt selber, toxische Männlichkeit aus und Frauenfeindlichkeit am Ende des Tages. Also es gibt ganz viele Accounts, die sich eben da eher negativ über Frauen äußern und das greift sie auf und kommentiert das Ganze und gibt dadurch auf ihre doch sehr ironische Art und Weise auch immer wieder, wenn man will, auch Tipps für diese Zielgruppe, wie man besser damit umgehen könnte oder wie man vielleicht die Welt auch ein bisschen anders sehen könnte, indem man halt eben Frauen nicht diskriminiert. Das ist ihre Art, damit ist sie extrem erfolgreich auf diesen Kanälen und damit hat sie gestern Abend den Goldenen Blogger, den Blogger des Jahres, die Bloggerin des Jahres gewonnen. Aber nicht alleine. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben.
Ja, genau. Ich habe es zumindest gelesen, dass sie diesen Preis bekommen hat und dass sie dann gleich gesagt hat, ja, aber eigentlich kenne ich da noch jemand anderen, eine andere Bloggerin, die verdient den eigentlich noch mehr, weil die sich für noch wichtigere Dinge einsetzt. Und dann hat sie den Preis an die Drag Queen Aria Adams weitergegeben. Das ist richtig, oder?
Das ist richtig, genau. Aria Adams war nominiert in der Kategorie Entertainment und da hatten wir eine ganz verrückte Konstellation. Da war es nämlich so, dass wir Stimmengleichstand hatten und zwei der drei Nominierten den Preis bekommen haben, der Lars Hempel und die Christina Lalalada. Und dann stand Aria Adams da ganz alleine und hat keinen Preis in der Hand gehabt. Das war ein ganz trauriger Moment und ich dachte auch so, oh Gott, eigentlich müssen wir da irgendwas dran ändern. Aber so hat natürlich das Publikum entschieden, kann man nichts machen. Und weil sich Aria Adams ja auch für so wichtige Themen einsetzt, weil sie ja auch für was steht, sie ist Drag Queen, macht ganz viele unterschiedliche Videos, unter anderem Food-Videos, also wo sie Rezepte kocht, auf eine ganz eigene Art und Weise, aber eben auch ja, das Drag Queen sein sozusagen darstellt, was nicht auf allen Netzwerken so gern gesehen ist. Also sie hat algorithmisch da immer wieder Probleme, dass ihre Inhalte eben auch sichtbar sind. Mhm. Und dafür hat halt dann auch Tara Louise Witwer gesagt, nee, ich will den Preis nicht haben. Ich will, dass Aria Adams den Preis bekommt, weil sie halt im Grunde durch ihre Inhalte, durch ihre Art und Weise sozusagen von den Algorithmen benachteiligt wird.
Ja, weniger sichtbar und dadurch jetzt eben mehr Sichtbarkeit für sie. Das ist
jetzt mehr Sichtbarkeit.
Jetzt mehr Sichtbarkeit, ja, sehr, genau, klingt sehr nachvollziehbar und ja, dann auch eigentlich nach einer runden Sache, wie Sie das beschreiben. Also wir merken viele gesellschaftlich relevante Themen, die dann irgendwie eben Social Media gerecht umgesetzt werden. Ich finde es ja spannend, dass Sie so viele Kategorien haben, also diese klassischen Info und Food und so, aber es gibt auch irgendwie sowas wie Nische oder so eine Satire-Kategorie, Blogger ohne Blog, wo es dann eher eigentlich um so Leute geht, die einfach irgendwie viel Meinung haben. Elon Musk war da unter anderem nominiert in diesem Jahr. Ich frage mich, dass es, also wie machen sie das? Es ist ja wirklich nicht leicht, diese große Social-Media-Blogging-Welt irgendwie zu kategorisieren und einzufangen. Wie sorgen sie dafür, da keine wichtigen Entwicklungen zu übersehen?
Ja, das ist genau das Problem dieses Preises sozusagen oder andererseits natürlich auch, also einerseits könnte man sagen, es ist das Problem oder die Herausforderung, aber ich finde, es ist gleichzeitig eigentlich die Stärke dieses Preises. Wir machen das immer so, dass wir im halben Jahr, also im letzten halben Jahr des Jahres, die Menschen da draußen bitten, Vorschläge zu machen. Wer ist in diesem Jahr denn preiswürdig? Und in diesem Jahr haben wir da 3.700 Vorschläge bekommen, also ganz unterschiedlicher Art und Weise. Manche Kategorien geben wir auch vor, weil das sind so klassische Kategorien. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, welche das sind. Aber wir versuchen eigentlich auch immer durch diese Kategorien das Social Media Jahr wirklich auch abzubilden. Das heißt also, während wir sichten, merken wir ganz häufig, ach, irgendwie, da ist doch ein Trend gewesen. Deswegen ist beispielsweise die Kategorie grüner Blogger entstanden. Da es halt in diesem Bereich wahnsinnig viele auch echt gute Projekte in diesem Jahr gegeben hat, haben wir halt gesagt, komm, das müssen wir irgendwie herausheben, das müssen wir würdigen. Und so entstehen sozusagen auch Kategorien. Und das kann eben auch passieren, dass Sachen wegfallen. So haben wir uns zum Beispiel in diesem Jahr gegen eine Kategorie Twitter entschieden. Die hat es in den letzten Jahren immer gegeben, aber wir haben gesagt, nee, so viel Tolles gab es da nicht, zumal ja auch Twitter gerade so ein bisschen problematische Entwicklung nimmt. Genau, und so wurden halt herausragende Twitter-Accounts auf andere Accounts, auf andere Kategorien verteilt. Beim Thema Newcomer war jemand dabei. Genau, und so schaffen wir es dann eben, das Jahr abzubilden.
Also man merkt, Sie machen sich da viele Gedanken und es klingt, als wäre Ihr Preis natürlich, genau. Aber es ist natürlich auch total spannend, so einen Preis zu haben, der dann immer das Social Media ja sozusagen spiegelt. Gibt es denn irgendwas, wo Sie selbst, weil, also Sie sind da ja auch seit vielen Jahren dabei, Sie haben diesen Preis mitgegründet 2007. Gibt es denn irgendwas, was Sie in diesem Jahr irgendwie gesehen haben oder was da nominiert war, wo Sie selber gedacht haben, wow, das ist jetzt, also wirklich überraschend, das ist toll, das ist neu, was Sie so persönlich angesprochen hat?
Also ja, ich finde, das letzte Jahr oder dieses Social Media war sehr, sehr stark von, ich finde, einer unheimlichen Kreativität in Bereichen, in denen man vorher noch nicht so viele Social Media Accounts gesehen hat. Beispielsweise, ne, das Thema, also wir haben das Thema Neurowissenschaft in einem Blog, in einem Newsletter sozusagen hier gesehen. Wir haben einen Newsletter zum Thema besser schreiben. Wir haben einen Blogger, der sich sehr stark für das Thema Artenvielfalt einsetzt, in der Kategorie grüner Blogger, der Robert Marki Lehmann, der da gewonnen hat. Wir haben den Linguisten, was ich auch total spannend finde, in der Kategorie TikTok, ne, der Fußballsprache auseinandernimmt. Also wir haben in wahnsinnig vielen Nischen oder vermeintlichen Nischen Themen jetzt hier gesehen, die so kreativ in Social Media umgesetzt worden sind. Das finde ich ist in diesem Jahr wirklich bemerkenswert und wir sehen, dass ganz viele Menschen sich kreativ ausgelassen haben, weil sie halt durch die Pandemie bedingt natürlich irgendwie die Bühne nicht hatten. Ne? Also die Kuremi, die auch nominiert war und auch aufgetreten ist gestern, die Künstlerin, Musikerin ist und die sich halt auf TikTok eine Plattform gesucht hat, um ihre Kreativität auszuleben. Auch das haben wir halt in diesem Jahr gesehen und zeichnet, finde ich, dieses Jahr oder diesen Jahrgang der Goldenen Blogger gut aus.
Franziska Blum über das Social Media Jahr 2023 und natürlich über diesen Preis, die Goldenen Blogger 2023, die gestern verliehen worden sind. Vielen herzlichen Dank, Frau Blum, für das Gespräch hier. Und plötzlich ist KI voll da und niemand scheint so richtig hinterherzukommen. Auch nicht Künstler, nicht mehr die Fans. Was tun zum Beispiel, wenn täglich neue Songs viral gehen, die so klingen, als kämen sie von so Stars wie Drake oder The Weeknd? Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She dieser Song hier, Heart on My Sleeve, der war in den letzten Tagen eigentlich so eine Art Mega-Hit, millionenfach geklickt. Der kommt aber nicht von Drake und The Weeknd, also nicht von den zwei Stimmen, die wir da hören, sondern das sind KI-Versionen von Drake und The Weeknd. Und wir fragen uns, wie fängt man solche viralen KI-Songs wieder ein? Wie ordnet man das ein als Laie? Ist das hier ein Gimmick, den ich da gerade sehe, oder ist das schon problematisch oder ist es vielleicht sogar gefährlich? Und die andere Seite der Entertainment-Welt, die macht sich da natürlich auch Gedanken. Labels und Tech-Milliardäre fordern Gesetze, die EU arbeitet an einem AI-Act. In Deutschland gibt es auch viel Diskussion. Allein in den letzten Tagen haben zum Beispiel der Deutsche Kulturrat, die NGO Algorithm Watch und die Initiative Urheberrecht Forderungen veröffentlicht, Warnungen ausgesprochen. Viele große Fragen, alle suchen nach Antworten und wir verschaffen jetzt mal so einen kleinen Überblick über den aktuellen Umgang mit solcher generativer KI und über die Forderungen, die da im Raum stehen. Und das machen wir zusammen mit unserem Digitalkorrespondenten, mit Johannes Kuhn. Hallo Johannes.
Hallo.
Fangen wir mal mit diesen KI-Songs an, die da eben gerade so viral gehen und die dann versucht werden einzufangen und gesperrt zu werden. Inwiefern sind das denn überhaupt KI-Songs? Wer füttert da KI mit was?
Es sind keine vollständigen KI-Songs. Also es gibt Dienste, die schon vollständige Songs schreiben, aber das ist bislang ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also klar, so komponier mir ein Klavier-Barockstück, das irgendwie sich entfernt nach Bach anhört. Das geht schon, ist aber tatsächlich echt generisch. Worin KI im Moment sehr gut ist, ist tatsächlich Stimmen zu synthetisieren, also sie nachzuempfinden. Und auch das ist sehr viel einfacher geworden in den letzten Wochen. Am Anfang musst du noch ein KI-System nehmen, mit einer Stimme trainieren, also zum Beispiel von Kanye West, und dann das drüberlegen über was anderes. Ja, und inzwischen gibt es einfach Dateien oder sogar eine App, mit der man das machen kann. De facto läuft das dann so, man nimmt die Singspur aus einem Song raus, das geht ja schon länger, und setzt dann eben den Sänger, die Sängerin meiner Wahl ein. Deswegen sind auch viele dieser KI-Hits sind dann sowas wie Rihanna singt einen Song von Beyoncé. Mhm. Bei dem, was wir jetzt gehört haben, Drake and The Weeknd, die sind nicht wahr, Heart on My Sleeve, da ist ja das Besondere, dass die Musik eben, die Instrumentierung gut war und die war neu und die war auch von einem Menschen. Mhm. Und der Autor, Ghostwriter nennt er sich, der sagt auch, hey, ich war ein Song-Ghostwriter für bekannte Musiker, ich verrate nicht meinen Namen, aber ich habe da das Gefühl, dass ich da zu kurz gekommen bin, auch was die monetäre Beteiligung betrifft. Ja, und die Botschaft war so ein bisschen, jetzt drehe ich das Ganze mal um, nutze KI, um zu zeigen, wer denn da jetzt wirklich ersetzbar ist.
Ja, da sind wir natürlich dann mittendrin in der Diskussion, ne? Also wir hören, es gibt Argumente und Gegenargumente sozusagen, ja? Also ist das hier urheberrechtlich problematisch oder nicht? Was sind da die Argumente?
Ja, ist ganz interessant. Universal hat ja den Song sehr schnell dann sperren lassen. Und das Argument war aber nicht, hey, der Output verstößt gegen das Urheberrecht, sondern das Argument war der Input, nämlich das Trainieren von KIs mit der Stimme eines Künstlers, dass das eben nicht sowas ist wie Data Mining, wie Google durchsucht das Web und zeigt dann sozusagen die Seiten oder verweist auf die Seiten, sondern tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung beziehungsweise ein Akt, der nur mit Zustimmung passieren darf. Also unerlaubte Verwendung dann de facto. Und man hat auch den Streaming-Anbietern gesagt, hey, bitte sorgt dafür, dass Spotify safe ist oder Apple Music sicher ist und nicht irgendwie da sozusagen die Daten oder die Songs von da genutzt werden, um KIs zu trainieren. Das Gegenargument ist aber, Moment mal, also dieser Ghostwriter hat nie behauptet, dass dieser Sänger Drake ist. Mhm. Und es ist auch kein Song, den Drake je gesungen hat. Mhm. Keine Melodie, kein Lyric, die irgendwie von ihm stammt. Mhm. Also das ist natürlich das Gegenargument. Das zeigt, dass es da so eine Grauzone gibt. Es gibt auch keinen Präzedenzfall. In Europa wird es ähnlich sein. Tatsächlich sagt zum Beispiel das Urheberrechtsgesetz, Bearbeitung darf nur mit Zustimmung eines Urhebers geschehen und veröffentlicht werden. Aber ist das, wenn ich jetzt sowas künstlich erstellen lasse, ist es dann eine Bearbeitung? Also auch hier, das wird alles vor Gericht oder gesetzlich geregelt werden.
Und eine ganz generelle Frage ist da natürlich, also auch aus künstlerischer Perspektive, ob KI ein Feind ist oder ob es vielleicht auch künstlerischer Partner ist. Es gibt ja schon auch gar nicht wenige Künstlerinnen und Künstler, die sagen, KI ist super, das will ich künstlerisch nutzen. Also KI einfach als Technologie, mit der man Kunst machen kann. Nicht nur gegen KI vorgehen, sondern KI nutzen. Wie ordnest du das ein? Was gibt es da für Beispiele, Vorstöße?
Ja, wir haben ja jetzt, gestern hat ja Grimes, die Musikerin, gesagt und gesagt, ja, nutzt meine Stimme für KI-Musik, gibt mir aber die Hälfte der Einnahmen. Das ist natürlich erstmal ganz nett, weil man sagt, man geht mit dem Flow sozusagen. Die Frage ist ja tatsächlich, wird das Ganze irgendwie einzudämmen sein, rein auf der faktischen Ebene. Nämlich im Moment ist es noch, ich habe es ja ein bisschen beschrieben, es ist noch relativ kompliziert, so einen Song zu machen und das auch zu vermischen sozusagen. Aber das ist vielleicht bald soweit, wie wir es von ChatGPT kennen, dass ich einfach nur einen Befehl eingeben muss, ja, mach mir einen Song, der sich anhört wie Coldplay, aber mit der Stimme von Drake drin oder was auch immer. Und dann kriege ich vielleicht sogar schon ein ordentliches Ergebnis, muss noch ein bisschen dran rumarbeiten, aber ich habe vielleicht das in einer Viertelstunde erstellt. Und das zeigt natürlich, dass diese Technologie sich gerade sehr, sehr schnell entwickelt. Und tatsächlich gibt es schon länger Künstlerinnen und Künstler, die sich damit auseinandersetzen, das nutzen. Ein Beispiel, was jetzt nicht so bekannt ist wie die diversen Fotobeispiele, ist David Dolan, der bekannt ist für seine Klavierimprovisationen. Der hat sich letztes Jahr eine KI schreiben lassen und hat dann mit der zusammen sozusagen ein Duett gemacht. Die hat sich dann darauf eingestellt, was er geschrieben hat und dazu den Rahmen gegeben. Aber es gibt auch schon, ja, de facto Bildkünstler, Fotokünstler, die eben zum Beispiel reale Fotos mit KI dann vermischen und dann etwas Neues rausbringen. Diese Form von Co-Kreation ist ja das Idealbild sozusagen, was rauskommen könnte, dass wir das Ganze nämlich als Werkzeug nutzen. Nur in dem Moment, wo ich als Künstler nicht mehr die Kontrolle darüber habe, wenn ich jetzt Drake bin, um das Beispiel, das ich hier durchziehe, zu nehmen, wenn ich jetzt Drake bin und quasi nicht nur KI nehmen kann, damit meine Songs besser werden, sondern auch damit leben muss, dass ich kopiert werde und zwar vielleicht millionenfach und zwar so, dass es überhaupt nicht mehr einzufangen ist und vielleicht nur noch für 15 Sekunden Meme reicht, 15 Sekunden Bekanntheit für die Person, die es macht, weil es einfach so viel Inhalte dieser Art gibt, dann ist es natürlich sehr bedenklich und da stehen wir natürlich bei der Frage, was ist denn der Künstler, was ist denn die Rolle und warum hören wir Musik? Hören wir es, weil es sich anhört wie Drake, weil wir den Song gut finden? Oder verbinden wir damit noch ein bisschen mehr, nämlich, dass wir wirklich wollen, dass da ein Mensch dahinter ist?
Naja, genau. Was ist der Unterschied zwischen einem menschlichen Urheber und einem Tech-Urheber sozusagen? Und wir sehen, also das ist komplex, es ist gar nicht so einfach zu sagen, na klar, da werden halt Urheberrechte verletzt und so, sondern das ist eine Diskussion, die muss jetzt geführt werden. Und letzte Woche gab es ja auch in Deutschland eine Forderung von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die sich zu Wort gemeldet haben, die so eine Stellungnahme veröffentlicht haben, die zusammen warnen, dass hier Grundsätzliches bedroht ist und dass es deshalb schnell eine Regulierung braucht von generativer KI. Schnell, weil sich die Handlungsfenster jetzt schnell schließen werden, weil das eben alles so schnell geht. Wie ist denn der Stand in Deutschland, also was die Regulierung angeht?
Naja, wir tasten uns davor tatsächlich gerade in dem Bereich, wie gehen wir da mit dem Bildungssystem um, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Aufsätze einfach von KI schreiben lassen können. Oder Fragen beantworten können damit. Da sind wir tatsächlich schon sehr vorne dran, uns da zumindest Gedanken zu machen. Morgen gibt es auch im Bundestagsforschungsausschuss dazu, zu diesem ganzen Thema eine Anhörung. Die Europäische Union, du hast ja den AI Act erwähnt, will das Ganze regulieren. Man hat aber dann gemerkt, als im vergangenen Sommer die generative KI plötzlich so bekannt wurde, hat man so gemerkt, huch, da gibt's einfach Szenarien, die sind einfach bei uns nicht drin, beziehungsweise wir wissen gar nicht, wo wir das in unsere, das ist ja nach Risikoklassen gelabelt sozusagen, wir wissen gar nicht, was das für eine Risikoklasse ist. Also ist das quasi schon, weil ich mit sowas wie GPT-4, GPT-3, weil ich damit zum Beispiel auch Fake News verbreiten kann, ist es damit schon eine hohe Risikoklasse oder kommt es darauf an, was für Produkte dann darauf wieder aufgebaut sind? Also es ist nicht einfach und tatsächlich geht das ja auch im Bereich Urheberrecht und auch im Bereich, wie Künstler damit umgehen und was es für Künstler bedeutet, gibt es sehr zentrale Fragen. Eine Forderung zum Beispiel, die ich rausgreifen will von der Initiative Urheberrecht, die sagen, wir müssen sicherstellen, dass die Plattformen diesen KI-Content nicht bevorzugen. Denn wenn ich zum Beispiel YouTube bin, und ich kann da den Menschen KI-Content in ihre Video-Roll spielen und bei ihren Suchergebnissen anzeigen, dann habe ich womöglich, spare ich damit Geld, weil ich eben keine Rechtevergütung im Kontext GEMA zahlen muss. Und das ist natürlich dann wieder was, wo die Künstler eben so merken, oh Moment mal, wir sind in einem Zeitalter der unendlichen Kopierbarkeit und in einem Zeitalter der unendlichen Automatisierbarkeit, auch von kreativen Tätigkeiten, ja, sehr gefährdet.
Große Debatte, die gerade erst losgeht und über die wir sicher bald nochmal sprechen werden, auch mit dir, Johannes Kuhn, unser Korrespondent sozusagen für die digitalen Angelegenheiten hier in Deutschlandfunk Kultur. Ganz herzlichen Dank, Johannes.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Ehrenpreis des Deutschen Kamerapreises geht in diesem Jahr an Bella Halben. Damit werde eine Bildgestalterin geehrt, die ein besonderes Gefühl für Fotografie und Geschichten habe, erklärte das Kuratorium des Kamerapreises in Köln. Außerdem sei Halben als eine der wenigen Kamerafrauen in der deutschen Filmlandschaft ein inspirierendes Vorbild. Die gebürtige Hamburgerin prägte Filme wie Das Tagebuch der Anne Frank, Bader oder Als Hitler das rosa Kaninchen Stahl. Künstliche Intelligenz wird nach Ansicht des Theologen und Ethikers Peter Dabrock auch in der Religion unaufhaltsam einziehen. Hilfsmittel wie das Programm ChatGPT seien etwa beim Verfassen von Predigten erlaubt, sie müssten aber in den eigenen theologischen Horizont integriert werden, sagte er im Deutschlandfunk. Wenn beispielsweise ein bisher langweiliger Pfarrer plötzlich richtig originelle Ideen habe, liege der Verdacht nahe, dass hier ChatGPT die Führung übernommen habe. Größere Gefahren sieht Dabrock jedoch im Bereich der Medien. Hier fürchtet er, dass gesellschaftlich prägende Kommunikationsmittel nur noch von Menschen genutzt werden könnten, die sich das leisten könnten. Die anderen könnten durch Medien abgespeist werden, die nicht mehr von Menschen für Menschen gemacht seien, sondern von Maschinen.
Und das wäre gerade auch für Demokratie, fürs Gemeinwohl eine schreckliche Entwicklung. Und ich glaube, da kann tatsächlich auch Religion beitragen und sagen, Leute, seht das Geheimnis, seht die Individualität, achtet auf die Kreativität und die Verletzlichkeit von Menschen. Das sind typische religiöse, auch christliche Elemente, die man in diese Debatte mit einbringen kann.
Peter Dabrock, Professor für systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg. In Großbritannien und Irland ist die Zahl der von Kindern gelesenen Bücher im vergangenen Jahr um fast ein Viertel gestiegen. Das geht aus einem Bericht des Lernanalyseunternehmens Renaissance hervor, über den der Guardian berichtet. Dafür wurden 1,3 Millionen Schülerinnen und Schüler befragt. Das Ergebnis? Im Schuljahr 2021/22 haben sie insgesamt mehr als 27 Millionen Bücher gelesen, 24% mehr als im Schuljahr davor. Eine wichtige Rolle dabei spielt offenbar BookTok, eine Unterseite der App TikTok, die sich auf Bücher und Literatur konzentriert. Auch andere Trends in den sozialen Medien hätten das Interesse junger Menschen am Lesen geweckt. Der US-Moderator Tucker Carlson verlässt den konservativen Nachrichtensender Fox News. Carlson präsentierte seine gleichnamige Abendshow bereits am Donnerstag zum letzten Mal. Gründe für den Abgang nannte der US-Sender nicht. Es könnte aber einen Zusammenhang mit dem Vergleich zwischen Fox News und dem Wahlmaschinenhersteller Dominion geben. Dabei zahlte Fox News knapp 790 Millionen Dollar, um einen Prozess wegen einer Verleumdungsklage zu vermeiden. Sebastian Hesse.
Im Vorfeld des Vergleichs hatte Fox News einräumen müssen, wider besseren Wissens die Lüge Donald Trumps von der angeblich gestohlenen Präsidentschaftswahl verbreitet zu haben. Zu den Fox-Moderatoren, die vorsätzlich falsch berichtet hatten, gehört auch Tucker Carlson. Im Zuge der Berichterstattung waren auch Fehlinformationen über Dominion verbreitet worden, daher die Entschädigungsklage. US-Medien spekulieren jetzt heftig, ob ein Zusammenhang besteht zwischen Tucker Carlsons völlig überraschendem Abgang und den Enthüllungen über das Gebaren von Fox News im Zusammenhang mit Trumps Wahllüge.
Wie wird im deutschen Film von Rassismus erzählt? Bei der Berlinale liefen in diesem Jahr ja gleich zwei Filme, die sich mit Rassismus in Deutschland befasst haben. Zum einen Der vermessene Mensch, der erste Kinofilm sozusagen über brutale deutsche Kolonialgeschichte. Und zum anderen der Film Seneca, eine Satire, die laut dem Regisseur den Rassismus in heutigen Gesellschaft anklagen möchte. Und genau gegen diese beiden Filme gibt es jetzt aber Protest vom Verband Schwarze Filmschaffende e.V. Der Verband hat einen offenen Brief geschrieben und der kritisiert darin, dass diese zwei Filme öffentliche Fördergelder bekommen, weil sie würden rassistische Bilder verbreiten, so sagt das der Verband. Und sie fordern mehr Teilhabe von marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen bei eben den Entscheidungsprozessen von der deutschen Filmförderung. Das ist eine neue Rassismusdebatte im deutschen Film, über die uns jetzt Christian Berndt mehr erzählt.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen.
General von Trotha gibt den berüchtigten Ausrottungsbefehl. Es ist eine Szene aus Lars Kraumes Film Der vermessene Mensch. 1904 hatten die Deutschen in Deutsch-Südwestafrika den Aufstand der Herero niedergeschlagen und danach einen beispiellosen Völkermord verübt. Der vermessene Mensch ist der erste deutsche Spielfilm über den Herero-Krieg. Für die Regisseurin und Schauspielerin Sherry Hagen vom Verband Schwarze Filmschaffende e.V. eine vertane Chance.
Der Film ist komplett aus der Täterperspektive erzählt worden und benutzt die Hereros und Lama, aber zeigt sie einfach nicht. Die sind nicht Teil des Inhaltes, die sind nicht Teil der Narrative. Die verschwinden und sind Statisten in ihrer eigenen Geschichte.
Die Süddeutsche Zeitung mahnte sogar, der Film reproduziere in Teilen das Weltbild der Kolonisatoren. Und auch ein anderer deutscher Film, der wie Der vermessene Mensch auf der diesjährigen Berlinale lief, stößt auf Kritik.
Das ist das Ende.
Seneca erzählt vom gleichnamigen römischen Philosophen in Form einer Satire. Die spielt zwar in der Antike, zielt aber auf die Gegenwart, so Regisseur Robert Schwentke.
Das Ziel unsererseits war es nicht, ein historisch akkurates Bild Roms zu entwerfen. Der Film ist ja auch extrem überhöht. Es ist ein Film, in dem es eigentlich um heutige Missstände geht. Um die Aushöhlung der Demokratie, um Machtmissbrauch und Tyrannei, Opportunismus und eben auch Rassismus.
Der Verband Schwarzer Filmschaffender wirft dem Film dennoch eine anti-schwarze Haltung vor und kritisiert vor allem eine Szene scharf. Seneca inszeniert im Film für seine Freunde eine grelle Theatersatire über Kaiser Nero in der Wüste und für diese Vorführung werden zwei schwarze Sklavenjungen grauenvoll massakriert. In dieser Szene sieht Sherry Hagen eine Reproduktion rassistischer Stereotype.
Dass schwarze Körper benutzt werden, die mit dem Hauptcast nicht beinhaltet sind. Und sie werden wieder so plastisch benutzt, wie wir es kennen, mit den ganzen Rassismen, die typischen Bilder, die schwarze Körper dargestellt werden oder benutzt werden. Dass sie mit Unworten beschimpft, im wahrsten Sinne des Wortes geschlachtet werden und in der Hauptgeschichte eigentlich nicht vorkommen.
Schwentke dagegen will in dieser Szene die mörderische Ausbeutung der Schwächsten der Gesellschaft vorführen.
Ich finde dieses Kindesopfer absolut schrecklich und erschütternd. Da wird niemand benutzt. Das wird ganz klar als fürchterliche Grausamkeit dargestellt.
Aber warum, fragt Hagen, wurden für die Szene schwarze Jungen ausgewählt? In Rom gab es Sklaven jeder Hautfarbe. Diese Szene würde das Bild von Schwarzen reproduzieren, die von Weißen wie Tiere betrachtet werden. Schwentke meint, er habe bewusst schwarze Darsteller gewählt.
Ich lebe ja den Großteil meines Lebens in Amerika, wo der Rassismus extrem explizit ist und oft sehr mörderisch. Und in dem Film geht es ja auch explizit um Amerika. Nero wird ja zum Beispiel als Mr. President angesprochen. Also es geht auch sehr deutlich um den Rassismus eben in Amerika.
Wenn er wirklich schwarze Menschen ernst nimmt, der hätte seine schwarzen Menschen in der Geschichte und im Inhalt mit einbeziehen müssen. Das, was bleibt, ist das Barbarische und das Schmerzhafte.
Nämlich das Bild des gequälten Schwarzen. Und das bewirke für ein schwarzes Publikum tiefen Schmerz, so Sherry Hagen. Ein weißer Regisseur will in seinem Film Rassismus anklagen. Eine schwarze Regisseurin sieht genau darin eine Reproduktion von Rassismus.
Dieser Widerspruch ist ja ein Verweis darauf, wie unterschiedlich wir in dieser Gesellschaft aufwachsen und auch Realitäten wahrnehmen. Und das zeigt sich ganz stark auch eben über die Frage, was ist Rassismus? Wer erlebt Rassismus?
In einem Film, so die wissenschaftliche Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Noah Kahar, könne deshalb eine solche Gewaltszene auf ein nicht weißes Publikum völlig anders wirken als auf ein weißes. Aber die Debatte, wie sich Gewalt darstellen lässt, betrifft so nah nicht nur das Thema Rassismus.
Wir kennen das auch aus Sexismusdebatten, die Darstellung von Vergewaltigungen im Film. Wie wichtig ist das, um das zu thematisieren und zu problematisieren? Wie kann ich das tun, um etwas aufzuzeigen, ohne aber zu einer Schädigung zu führen oder zu einer Traumatisierung?
Das heißt nicht, dass brutale Gewalt nicht gezeigt werden könne, meint H., aber man müsse als Filmemacher die Wirkung mitbedenken.
Man will Rassismus zeigen und zugleich erzeugt es aber auch rassistische Bilder. Wie geht man mit diesem Dilemma um? Und da finde ich schon, ist es eine Frage, was wissen wir in der jeweiligen Gesellschaft, auch über historische Voraussetzungen.
In Deutschland fehle es, so Noah Kahar, an Wissen über die alltäglichen Rassismuserfahrungen von nicht-weißen Menschen. In den USA gibt es, sagt H., schon seit der Bürgerrechtsbewegung Tendenzen im Film, nicht nur die negativen Folgen von Rassismus, sondern auch positive Bilder marginalisierter Gruppen zu entwerfen, die als Vorbilder dienen können. In Deutschland allerdings fehlen in Film und Fernsehen schwarze Repräsentanz und damit Vorbilder fast vollständig. Solange sich das nicht ändert, werden Debatten wie über Der vermessene Mensch und Seneca weiter mit solcher Heftigkeit geführt werden.
Das sagt Christian Berndt zu diesen Debatten, die jetzt vor allem durch diesen offenen Brief des Verbands Schwarzer Filmschaffender angestoßen wurden. Jetzt sprechen wir über eine ganz neue Serie, die morgen bei Disney Plus startet. Das ist tatsächlich die erste deutsche Disney-Produktion und sie basiert auf einer realen Geschichte, nämlich auf der Geschichte von Samuel Mephire, der erste schwarze Polizist Ostdeutschlands, so wird er häufig bezeichnet. Der galt damals lange als Vorzeigepolizist und dann ist er aber irgendwann straffällig geworden und im Gefängnis gelandet. Diese Geschichte erzählt diese Serie in 7 Folgen und wie diese Serie gelungen ist und wie sich diese Serie verhält zu diesen Debatten, die wir gerade besprochen haben, zum offenen Brief des Verbands Schwarzer Filmschaffender, darüber spreche ich jetzt mit unserer Filmredakteurin, mit Susanne Burg. Hi Susanne.
Ja, hallo.
Erstmal zur Geschichte dieser Serie. Was für einen dramatischen Bogen schlägt die Serie?
Ja, wirklich diesen großen Bogen, der eben schon in der Anmoderation angekündigt wurde. Also er erzählt wirklich die Geschichte Sams vom ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands zu diesem Posterboy. Er war 1992 Gesicht einer Antirassismuskampagne in Sachsen und fiel dann eben tief. Er saß wegen Raubüberfalls und schwerer Körperverletzung 7 Jahre in Haft. Also es ist wirklich eine sehr epische und tragische Heldenreise.
Und Samuel Mephire steht da natürlich im Mittelpunkt, diese Figur. Wie genau wird seine Geschichte erzählt?
Also es geht Ende der 80er Jahre los. Wir werden wirklich hineingeworfen in Sams Leben, in Sachsen, in seinen Alltag als schwarzer Deutscher. Das heißt eben auch in diese alltäglichen Rassismuserfahrungen, die eben in dem Beitrag von Christian Berndt auch angesprochen worden, die fühlen wir wirklich nach. Sam, erfahren wir, ist in der DDR geboren. Seine Mutter ist weiße DDR-Bürgerin. Sein Vater stammt aus Kamerun, hat in der DDR studiert, ist aber am Tag nach Sams Geburt gestorben, wie sich herausstellt. Auch hier gab es wohl rassistische Hintergründe. Er ist total sportlich, er spielt Fußball, macht Tore. Das zeigt die Serie ganz am Anfang, wird aber hinterher eben verprügelt. Er hat eine weiße Freundin, die ist in der Bürgerrechtsbewegung in der DDR aktiv. Aber die Erfahrung von Sam, also die des Rassismus, will bei den Versammlungen dann auch niemand hören.
Deutschland ist auf dem rechten Auge blind. Ich bin kein Ausländer. Ich bin Deutscher.
Ja, Sam hadert mit diesen Zuständen. Er will etwas verändern und denkt, dass er das tun kann, indem er in die Volkspolizei geht. Ist dann bei den rechtsradikalen Ausschreitungen gegen Flüchtlingsheime dabei, dann auch in der Nachwendezeit, zum Beispiel in Hoyerswerda. Seine Freundin versteht alles nicht, wie er mit diesem System zusammenarbeiten kann, trennt sich. Und sehr gut ist die Serie vor allem dort, wenn es eben in diese privaten Beziehungen geht, wenn es nicht um die grobe Gewalt von Rechtsradikalen geht, sondern um das Nichtverstandenwerden der Liebsten, dieser weißen Freundin, die seine Kämpfe nicht nachvollziehen kann oder dann auch gerne mal für ihn tätig wird, also wie sie ihn klein macht, weil sie meint, sie weiß es eben viel besser als er. Also dieser Rassismus dann auch im Privaten, das ist wirklich hochspannend, das setzt Sam zu, lässt ihn misstrauisch werden und dann auch vorsichtig, überhaupt Beziehungen einzugehen. Diese psychologische Ebene ist wirklich sehr gut herausgearbeitet.
Und es ist natürlich auch eine Serie über deutsche Zeitgeschichte. Also du hast es gesagt, die Serie spielt späte 80er, frühe 90er Jahre in der DDR und dann eben in Ostdeutschland. Wie taucht diese Zeitgeschichte, die Veränderung des Landes in dieser Serie auf?
Also die Geschichten werden quasi verwoben. Es gibt auch Ausschnitte aus Medienberichten aus Hoyerswerda. Die Serie holt immer wieder die Stimmung der Zeit hinein. Das heißt also Aufbruch und Frust und Gewalt, Ausschreitungen gegen Geflüchtete, Nicht-Weiße. Immer wieder gibt es in der Serie Prügeleien, in die dann auch Sam gerät. Die Welt da draußen ist wirklich bedrohlich. Das hat auch viel Action und große Bilder, diese Serie. Gleichzeitig sieht man auch, wie viel gefeiert wird. Es gibt Szenen in Clubs. Die Kleidung, die Ausstattung, alles strahlt wirklich die 90er Jahre aus. Da ist wirklich sehr aufwendig gearbeitet worden. Interessant wird es dann auch, wenn Sam eine Gruppe Afrodeutscher kennenlernt und sich zum ersten Mal dann aufgehoben fühlt. Auch hier lässt sich die Serie viel Zeit, ist dabei, wenn diese Gruppe über politische Veränderungsprozesse nachdenkt. Und diese Frage, wie schafft man Veränderungen? Also innerhalb des Systems, zum Beispiel aus der Polizei heraus, oder kämpft man gegen das System, dann in dem Fall zum Beispiel die Polizei. Dieser Frage geht die Serie nach und es gibt da natürlich keine eindeutigen Antworten. Das hat auch nochmal Tyron Ricketts gesagt, mit dem ich mich unterhalten habe. Und er hat es dann auch in Zusammenhang mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA gestellt. Tyron Ricketts ist der Schöpfer der Serie, Drehbuchautor, Produzent. Er spielt auch mit. Er ist einer ja auch der bekanntesten schwarzen Schauspieler Deutschlands.
für das Civil Rights Movement braucht es Martin Luther King, der heutzutage eher dafür gefeiert wird, dass er mit dem System geht, aber es braucht auch eine Malcolm X. Und ich glaube, dass Sam in der Geschichte eigentlich beides in sich vereint, weil es natürlich ja sehr komplex ist, sein Leben zu bestreiten, gerade wenn man sich selber als Deutscher fühlt. Und das tut und tat er zutiefst. Gleichzeitig aber auch vielleicht in einem System lebt, das dieses eigene Gefühl nicht zwingend unterstützt, weil man nicht als Teil des Ganzen gesehen wird. Das kenne ich von mir selber auch. Und was macht man dann? Man ist ja automatisch Teil des Systems, ob man will oder nicht, ist aber gleichzeitig auch gezwungen, das System zu kritisieren. Diesen Widerspruch haben alle nicht weißen Menschen in Deutschland tagtäglich. In der Geschichte von Sam ist es nur einfach sehr viel dramatischer dargestellt.
Also diese Frage ist wirklich auch spannend in der Serie erzählt.
Jetzt haben wir ja gerade über den offenen Brief gesprochen vom Verband Schwarzer Filmschaffender, der eben ganz konkret mehr Teilhabe fordert, was Produktion von Filmen und Serien in Deutschland angeht. Wie ist es denn bei dieser Serie, was die Produktion angeht und die Teilhabe Schwarzer Filmschaffender?
Die gibt es jetzt, 2023. Wir müssen dazu wissen, diese Serie sollte eigentlich als Film schon 2005 entstehen. Da hieß es aber beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen noch, nein, schwarze Protagonisten, das lässt sich nicht vermitteln. Jetzt gibt es also in dieser Produktion eine große Diversität in allen Gewerken, Schauspiel, Regie, Kamera, Produktion, auch Drehbuch. Es ist ja auch wirklich an der Zeit, dass afrodeutsche Geschichten erzählt werden, von innen heraus. Und dafür ist Teilhabe eben auch durchaus wichtig, wie es die schwarzen Filmschaffenden ja auch in ihrem offenen Brief fordern. Wandel kriegen wir eben nur hin, wenn er aktiv angegangen wird. Das hat Tyrone Ricketts im Gespräch auch nochmal mit mir betont.
Diese ganzen Sonntagsreden, die letzten 15, 20 Jahre gehalten wurden, wo ich auch teilweise im Raum saß, als es passiert ist, diese ganzen Chartas der Vielfalt und Selbstverpflichtungen, die bringen zwar langsam Wandel, aber wenn wir wirklich eine Erzählung erschaffen wollen, in der die 27,3% der Menschen mit Migrationsgeschichte, die in Deutschland leben, auch tatsächlich angemessen repräsentiert werden, müssen sich natürlich auch die Strukturen verändern. Das heißt, nicht nur vor der Kamera müssen Veränderungen stattfinden, sondern in den Writers' Rooms, in den Produktionsfirmen, in den Sendern, an den Tischen, wo Entscheidungen getroffen werden, welche Geschichten wie erzählt werden.
Also auch in den Fördergremien oder auch in den Festivaljurys. Es geht aber natürlich auch um ein gesamtgesellschaftliches Umdenken. Dazu gehört eben auch ein Blickwechsel. Also im konkreten Fall wird hier in der Serie ganz im Sinne der Critical Whiteness weiße Machtstrukturen werden analysiert, dekonstruiert, wird statt schwarz sein, weiß sein mal als Problem betrachtet. Es gibt also eine veränderte Perspektive. Sam erzählt die Geschichte, er wird damit auch zum Subjekt, er ist nicht das Objekt. Er ist zusätzlich auch eine sehr komplexe schwarze Hauptfigur. Das braucht das deutsche Fernsehen sehr dringend. Malik Bauer, der Sam spielt, ist wirklich toll in dieser Mischung eben aus Verletzlichkeit und Härte.
Das klingt tatsächlich positiv auf so vielen Ebenen, wie du das beschreibst. Würdest du denn sagen, das ist rundum wirklich eine gelungene Serie oder hast du auch Kritik?
Naja, eine Kritik wäre wohl die, dass einfach sehr viel erklärt wird in den Dialogen, also wie sich Sam warum fühlt. Da steckt dann vielleicht doch auch noch so ein bisschen deutsche pädagogische Fernsehtradition drin. Selbst wenn die Serie ja für Disney produziert ist, im deutschen Fernsehen wird in den Dialogen eben sehr gerne viel erklärt, statt zu zeigen. Also das wäre meine Kritik, aber ich finde es auch interessant, einfach zu sehen, was diese Serie auch über uns als Gesellschaft aussagt. Also wenn man zwei Werke jetzt nimmt, über die ja diskutiert wird, eben unsere Kolonialgeschichte in Der vermessene Mensch, die Frage eben, welche Erzählungen können wir wie finden und dann jetzt eben diese Geschichte über Rassismus in Deutschland aus schwarzer Perspektive, dann können wir ja feststellen, beides sind große gesellschaftliche Themen, beides sind Werke, bei denen es heißt, naja, der erste schwarze Polizist oder zum ersten Mal, das erste Mal deutsche Kolonialgeschichte aufgearbeitet im Film. Also ich glaube, wir sind dann wirklich auch noch weit weg als Gesellschaft von einer wirklichen Diversität der Geschichten. Das heißt also auch, dass Merkmale wie Hautfarbe dann eben auch irgendwann vielleicht mal nicht absolut zentral sind für eine Rolle. Ich glaube, erst wenn wir dazu kommen, dass die Geschichte einer Figur nicht immer direkt an die Hautfarbe gekoppelt ist, wir können es auch auf Geschlechteridentität übertragen, auf verschiedene andere Zeichen, können wir dann wirklich von Diversität sprechen. Also das ist interessant, ist aber keine direkte Kritik an der Serie Sam, ein Sachse. Mhm.
Susanne Burg über diese Serie, Sam, ein Sachse. 7 Folgen hat sie und die ist ab morgen zu sehen dann bei Disney Plus. Und wenn Sie das ganze Gespräch hören wollen, das Susanne Burg mit Tyron Ricketts gemacht hat, dem Macher der Serie, das ist zu finden, zum Beispiel in der DLF Audiothek. Ganz herzlichen Dank, Susanne Burg.